Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Winterpause in der Super League mit einem absoluten Sensations-Wintermeister. Der FC Thun steht zu oberst in der Tabelle und träumt jetzt vom Titel. Genauso wie der erste Verfolger, der FC St. Gallen. Wir fragen uns, kann es tatsächlich für einen von diesen beiden Teams klappen mit der Sensationsmeisterschaft? Oder sind sie doch wieder die Favoriten, die sich durchsetzen? Was ist eigentlich genau los in Basel und bei IB? Wieso läuft das dort nicht besser? Und ist die Realität vom FC Luzern vielleicht tatsächlich die, dass man in die zweite Tabellenhälfte gehört? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CA Media. Heute mit einer ganz besonderen Runde zum Ende dieser Vorrunde vor der Winterpause der Fußball-Super League. Bei mir im Studio steht der Stefan Weiss von der Aargauer Zeitung. Er ist Fußballkenner von allen Clubs, besonders vom FC Zürich und dem FC Aarau. Hoi Stefan.
Hoi Raffi.
Dann haben wir zugeschaltet aus St. Gallen, der Kenner vom FC St. Gallen, der vielleicht auch schon fast ein bisschen euphorisch ist und träumt. Und zwar der Kenner vom St. Gallen Tagblatt, der Christian Brecker. Hoi.
Hoi miteinander.
Und aus Basel haben wir den Jakob Weber, der für PC Basel über den FCB schreibt und durchaus auch ab und zu kritische Worte kann wählen. Guten Tag, Köbi.
Salü zusammen.
Und ich bin übrigens der Raphael Gutzwiller. Ich moderiere nicht nur den Podcast, sondern bin auch für die Luzerner Zeitung für die Berichterstattung über den FC Luzern zuständig. Aber anfangen tun wir lieber mit einem Club, der sich ein bisschen besser gelaufen ist als jetzt am FCL. Und ein Club, der uns völlig überrascht, der FC Thun. Stefan, du hast schon früh gesagt in diesem Podcast, dass du den Berner Oberländer alles zutraust, sogar den Meistertitel. Was begeistert dich an diesen Thunern, die jetzt tatsächlich Wintermeister sind, am meisten?
Also am meisten begeistert mich, wie sie ihr Spiel, wo sie letztes Jahr in der Challenge League gespielt haben, einfach jetzt die Liga höher genau gleich durchziehen. Dank ein paar geschickten Transfers, vielleicht mit ein bisschen mehr Qualität, aber so die Spielweise, die Philosophie, die der Trainer, der Mauro Russirelli, mit der Mannschaft an den Tag legt, die ist eigentlich immer noch genau gleich. Und das ziehen sie durch und das ist beeindruckend. Und was mich auch beeindruckt oder was mir besonders gefällt am FC Thun ist, dass sie wirklich, es bewahrheitet sich bei ihnen, dass wenn in einem Club Ruhe ist, wenn von oben, von der Führung her, eine Konstanz da ist, dass das wirklich kann auf die Mannschaft durchschlagen. Das sagt man ja immer und es ist immer so ein bisschen, manchmal auch plakativ, aber der FC Thun beweist das wirklich, wenn man seit Jahren mit dem gleichen Präsident, mit der sportlichen Führung, mit dem gleichen Trainer, ein Projekt verfolgt, in Ruhe, Schritt für Schritt geht, dann muss es auch nicht in der Super League enden mit der Erfolgsaussicht. Und das finde ich toll und soll eigentlich eine Perspektive und ein Vorbild sein für viele andere Clubs.
Wie schaut ihr auf das Ganze, Christian? Wie siehst du es aus St. Galler Optik? Hier sind ja der FCSG ist am FC Thun auf den Fersen, 3 Punkte vor der 3 Stunden. Wie siehst du die Entwicklung, die es da im Berner Oberland gibt?
Ja, grundsätzlich ist es eine Überraschung, dass der FC Thun da vorne ist und doch eben auch nicht mehr, weil sie das einfach durchgezogen haben, von A bis Z. Und auch wenn sie mal ein kleines Tief hatten, sind sie ja eigentlich, man kann fast sagen, nochmal gestärkt aus dem Tief gekommen und haben dann am Schluss nochmal zugelegt und bewiesen, dass sie zu Recht den Wintermeistertitel haben, wo zwar, mit dem kannst du ja nichts kaufen und doch sagt ja die Statistik, ich glaube, in meinen Tiefen von den letzten 12 Wintermeisterschaften sind es 11 Mal, ist dann derjenige auch Meister geworden. Ja, ist einfach überzeugend und irgendwo im Kleinen sind sie vergleichbar mit dem FC St. Gallen, weil es halt einfach der kleine Club ist. In dem Sinn vergleichbar eben, wie der Steff gesagt hat, es ist Ruhe, es wird konstruktiv geschaffen und man hat das Gefühl, der Club ist in einer Vorwärtsbewegung auf dem Platz, aber halt auch neben dem Platz.
Köbi, der FC Thun, eigentlich wissen ja alle, wie die spielen, oder? Sie spielen relativ einen klaren Spielstil. Man weiß irgendwie, was einem erwartet. Und doch sind dann gleich wieder irgendwie die meisten Clubs überrascht. Was macht denn das Spielen so gefährlich und vor allem irgendwie auch so schwierig zum Bespielen?
Ja, eigentlich ist das ein schlechtes Zeichen für die Superliga oder für die Qualität von dieser Liga, wenn jetzt die zwei Teams, die zusammen mit GC am wenigsten Pass spielen und immer lang nach vorne und dort haben sie halt zwei Stürmer, wo effektiv sind, wenn das die Taktik ist, die in dieser Liga zum Erfolg führt, aber das ist in dieser Saison so, also es ist St. Gallen, glaube ich, mit der wenigsten Pässe. Nachher geht sie nachher Thun. Und sie sind mit Abstand das Team, das am meisten gewinnt. Und sie haben wie ein Spielsystem oder eine Spielvariante gefunden, wo erfolgreich ist. Und viele andere Teams sind nicht gut defensiv. Und das nutzt Thun aus, indem sie einfach das Mittelfeld quasi schnell überbrücken und dann vorne wieder probieren, eine Überzahl zu schaffen.
Und irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fände es irgendwie noch geil, wenn sie jetzt das durchziehen würden, FC Thun, und irgendwie das mehr Lizenz schreibt und wirklich da den Titel holt. Oder ist dann eben doch das, was du sagst, glaube ich, einfach ein schlechtes Zeichen für die Liga, wenn dann halt eben Thun und nicht Basel oder IB Meister wird?
Ja, es kann ja beides sein. Also ich bin auch für Thun, weil ich so Geschichten super finde, wenn mal ein Underdog gewinnt. Und gleichzeitig ist es ein schlechtes Zeichen, wenn ein Aufsteiger mit einem vergleichsweise, ich sag jetzt mal, einfachen Spielsystem so erfolgreich ist.
Ist denn der Mauro Lustinelli, der einfach irgendwie auch ein Taktikfuchs ist, Stefan? Hast du das Gefühl, es ist so ein bisschen auch auf ihn zurückzuführen, dass jetzt eben das so aufgeht?
Ja, natürlich, der Trainer ist in so einem Moment natürlich immer wie das wichtigste Puzzleteil. Ich bin jetzt aber gar nicht sicher, ob man kann sagen, er sei ein Taktikfuchs, weil eben er lässt einen Fußball spielen, wo, wie du es vorher gesagt hast, wo man eigentlich schon seit längerem weiss, was einem erwartet, wenn man gegen Thun spielt. Das ist ja nicht so, dass er immer wieder, je nachdem wie der Gegner ist, immer wieder ein neues Spielkonzept, eine neue Taktik hat oder auch die während dem Spiel dreimal ändert, dass man kann sagen, ja, er ist wirklich ein Taktikgenie. Ich glaube, das ist es nicht einmal, aber er hat den richtigen Umgang gefunden, wahrscheinlich auch im Umgang neben dem Platz mit der Mannschaft und er geht seinen Weg und lässt sich da nicht von dem abbringen, auch wenn es mal schlechtere Phasen gibt, die er übrigens letzte Saison in der Challenge League zweimal über längere Zeit gehabt hat und trotzdem ist Ruhe geblieben in Thun. Man hat weiter geschafft auf dem Weg, den Lustrinelli vorgeht. Ich glaube, das ist sein grosser Pluspunkt, dass er einfach seine Idee weiterführt, wenn es mal zwischendurch ein paar Widerstände gibt. Christian hat es vorher gesagt, er ist auch in dem Herbst mal eine Phase gegeben, wo sie, glaube ich, zweimal hintereinander verloren haben, wo alle schon denken, okay, jetzt ist das Märchen vorbei, jetzt brechen sie ein, und dann haben sie auch wieder reagiert mit Sieg. Also ja, ich glaube, es ist weniger das taktische Genie, als einfach seine Art, den Weg zu gehen, etwas festzuhalten und auf Konstanz und Kontinuität zu setzen, die für ihn spricht.
Ja, genau in dieser Phase war es so, dass sie dann auf die FC Luzern getroffen sind und zumindest Luzern hat vielleicht das Gefühl gehabt, man kann etwas holen, und dann ist, glaube ich, nach einer halben Stunde ist, glaube ich, 3-0 oder so gestanden. Also haben sie noch mal ein Muskel spielen lassen, und das zeigt eben, dass es noch ein grosser Unterschied ist, vielleicht zu vielen anderen in der Liga, aber nicht unbedingt zum FC St. Gallen, oder, Krigi? Also der FC St. Gallen sehr, sehr nüch dran, und irgendwie finde ich das fast, also noch überraschender ist jetzt natürlich das falsche Wort, weil beim FC Thun das Wort ist sicher niemand erwartet, aber Enrico Maaßen und St. Gallen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das passt nicht. Und jetzt sind sie Zweiter und sind voll vorne dabei.
Ja, da muss ich dir aber vehement widersprechen. Also ich finde
es sogar...
ich finde sogar, dass der Enrico Maaßen sehr gut auf St. Gallen passt. Er ist ein extrem unaufgeregter, überlegter Trainer, der sehr klar ist in dem, was er will, in dem, wie er auch führt. Er hat die Ruhe auf und neben dem Platz. Also wer mit ihm mal in ein Gespräch kommt, das sind sehr angenehme, empathische Unterhaltungen. Also wirklich ein positiver Mensch. Und darum, ich glaube, der Enrico Maaßen hat jetzt einfach auch die Zeit gehabt, seine Idee umzusetzen. Hat vermutlich auch ein bisschen mitgewirkt bei den Transfers, also indem er einfach die Idee auch mitgegeben hat, was er genau will. Es ist auch öfter St. Gallen ein bisschen mehr deutsch geprägt. Von den Deutschen sagt man ja, die treten da einfach anders auf einem Platz und haben irgendwie eine andere Mentalität, einen anderen Siegeswille. Das spürt man jetzt aber einfach. Und am Schluss muss man jetzt sagen, mit dieser englischen Woche und 9 Punkte sieht es natürlich sehr gut aus. Wenn jetzt da vielleicht nur 3 Punkte geholt hättest, dann wärst du wellenweg dritt oder viert. Das wäre immer noch positiv, aber jetzt haben sie halt schon nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Und wo ich auch glaube, dass man in der Rückrunde, ist zwar das falsche Wort, dass man einfach in der zweiten Saisonhälfte nicht darüber hinweg schauen kann, dass St. Gallen könnte ein Kandidat sein zu mehr.
Ein Kandidat zu mehr? Stefan, wie beobachtest du das aus der Ferne?
Schwierig zu beurteilen. Aber ich gehe einfach in die Allgemeinheit rein. Ich sehe das auch wie Christian. Das gilt für Thun wie für St. Gallen. Ich glaube, in dieser Saison ist es wirklich so, dass man muss sagen, wenn nicht jetzt, wenn dann, für solche Mannschaften wie der FC Thun oder der FC St. Gallen, dass es eben mehr ist als nur ein zweiter Platz oder mehr ist als nur der Wintermeistertitel. Weil halt einfach die Mannschaften, die man eigentlich vorher gesehen hat, einfach nicht konstant waren und sehr viel Defizit auch an den Tag gelegt haben. Also eben, wir reden hier vom FC Basel, zu dem wir nachher noch kommen, zu IB natürlich. Vielleicht auch Servette oder Lugano, die einen schlechten Start hat. Also irgendwie im Moment spricht nichts dagegen, dass Thun oder auch St. Gallen könnte Meister werden, wenn es bei den grösseren Club so weitergeht wie der Herbst. Und darum, ohne dass ich jetzt hier kann, wirklich sehr im Detail über den FC St. Gallen Auskunft geben, habe ich wirklich das Gefühl, ja, es ist zum jetzigen Zeitpunkt, könnte man nicht sagen, das wäre ein Überraschungsmeister, wenn der jetzt wieder mal aus St. Gallen kommt.
Aber es ist wirklich unglaublich, Christian. Also, der Wilhelm Köbels ist ja gegangen im Sommer und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die Offensive steht und lebt von ihm. Das war irgendwie aus dem Nichts Alessandro Vogtei. Wenn ich jetzt Statistiken anschaue, hat der Bukalfa schon 8 Goal geschossen, genau gleich viel wie der Vogt. Was ist auch los? Also was zeichnet das Team aus?
Ich glaube, die Mannschaft ist extrem widerstandsfähig. Sie verteidigt sehr gut, sehr genau, zum Teil auch mit Wettkampfglück. Denn Teamhygiene stimmt völlig. Die Verbindungen auf dem Platz zwischen Verteidigung, Mittelfeld, Sturm und ganz grundsätzlich. Man hat es geschafft, ein Team auf den Platz stellen, respektive Kader zu berufen, wo funktioniert und wo man wirklich auch das Gefühl hat, natürlich gibt es auch unzufriedene Spieler, die nicht so viel spielen, aber man hat trotzdem das Gefühl, da wird an einem Strang, sogar an einem Strick am gleichen. Und es ist, wie ich es vorhin schon tun gesagt habe, es ist so ein bisschen eine Vorwärtsstrategie, aber nicht so eine extreme. Es ist so mit Weitsicht. Man rennt nicht blind ins Verderben. Man hat meistens viel weniger Ballbesitz oder weniger Ballbesitz als der Gegner. Probiert dann aber die eigenen Angriffe irgendwie selber fertig zu spielen. Hat eine gewisse Effizienz. Und ja, der Vogt war ein Überflieger gewesen am Anfang. Jetzt hat er am Fall schon lange nicht mehr getroffen. Ich glaube, mit seit 9. November oder so nicht mehr. Danach ist aber der Valdé gekommen, wo plötzlich jetzt immer nacheinander nochmal getroffen hat. Man ergänzt sich. Und ich glaube, am Schluss ist ja dann das, man spürt ja manchmal so eine Mannschaft, oder wenn so etwas zusammenwächst. Und Momentaufnahmen vom FC St. Gallen beweist das, dass da etwas zusammengewachsen ist.
Und es sind ja auch sehr viele knappe Siege dabei. Natürlich, der grosse Ausreißer war gegen GC, ein 5-0, aber sonst, und gegen Winterthur auch noch ein 5-0. Also es hat doch auch die ganz hohe Siege, aber es hat schon auch viele sehr knappe Spiele gegeben. Ich glaube, dort macht es genau das aus, oder? Dass der Teamspirit halt rum ist, oder? Das zeigt sich da in diesem Moment.
Genau, und was mich halt auch, ich muss das wieder mal sagen, das stört mich immer, also gestern im letzten Mal auch die Diskussionen gehabt, was das für eine Liga ist, wenn da Thun Erster, St. Gallen Zweiter, da muss ich einfach sagen, was für eine Qualität von dieser Liga, da muss ich einfach sagen, am Schluss spielt doch irgendwie gar keine Rolle, wer vorne ist, ob jetzt das beste Nationalteam ist oder nicht, es zählt Tabellen und wer am Schluss die Match gewinnt, ist ja eigentlich dann gleich wie, es gibt ja auch die Kritik, dass der FC St. Gallen so unattraktiv spielen von Experten. Die kann man auch so stehen lassen. Ich finde, da muss man mir aber die Teams zeigen in der Super League, die den wirklich attraktiven Fußball spielen. Vielleicht jetzt Klammern, FC Thun ausgeschlossen. Aber die anderen Teams muss man mir zuerst einmal nennen.
Ja, der FC Thun ist ja auch nicht nur jetzt eben ganz schönes Spiel, sondern eher einmal lange Bälle und so. Köbi, wie siehst du das Ganze? Hättest du vielleicht auch mit Basler Brüllen ein bisschen drauf geschaut, wo man irgendwie kann sagen, hey, ja, die versuchen zumindest schön zu spielen, es klappt einfach irgendwie nicht.
Nein, ich gebe dem Christian eigentlich schon recht. Also es geht nicht darum, schön zu spielen. Das ist halt immer der Anspruch, wo jetzt gerade Spitzenteams und der FCB hat das auch immer, man will schön spielen und auch noch erfolgreich sein. Und das klappt in dieser Saison nicht. Man spielt einigermaßen schön, ich weiß nicht, ob das schön ist, man hat oft den Ball und kreiert bis zum Strafraum einiges und nachher läuft dann beim FCB nicht mehr viel. Die haben 10 Goal weniger gemacht wie St. Gallen. Dementsprechend auch 5 Punkte Rückstand, 8 auf Thun. Ja, und gleichzeitig ist beim FCB so ein bisschen immer die Diskussion, die Fans fordern, es muss mehr sein, man muss wieder spielen wie im Frühling, wo man dann am Meister geworden ist. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, vor 2 Jahren sind sie Vorletzte gewesen. Sie haben jetzt einen Punkt mehr geholt wie in der Meistersaison nach 19 Runden. Ist dann immer eine Frage, wie man es beurteilt, oder? Und klar, die Fans in Basel sind unzufrieden, weil es nicht mehr so ist wie im Frühling und man erinnert sich halt nur noch an den Frühling. Und trotzdem bleibt die sportliche Führung ruhig. Man hat jetzt dem Ludovic Mann ja mal Vertrauen bis auf Weiteres ausgesprochen.
Aber es ist schon so, dass dort dann auch recht Unruhe drinnen ist, oder? Und irgendwie, ich weiss dort nicht. Wie seht ihr das? Es hat die grosse Trainerdiskussion, es ist in Basel aufgegangen, um den Ludovic Mann. Und ich habe das Gefühl, was kann der Trainer dafür, wenn seine Spieler einfach nicht Penalty schiessen können und sonst Chancen nicht nutzen? Das ist ja sehr oft sind es auch solche Aktionen gewesen, wo man sich dann gefragt hat, oder? Ich weiß nicht, wer will da?
Ja, ich übernehme nochmal. Ich bin dabei bei all diesen Penalties. 3 vom Scheck in der Liga, einer vom Otello in der Liga und dann noch vom Scheck im Cup. Ja, ich glaube, viel wichtiger ist eigentlich, dass man, wenn man das Spiel an sich anschaut und man sagt dann immer, hat das weiterentwickelt, hat das nicht weiterentwickelt. Erstens, unter dem Celestini ist das FCB-Spiel eigentlich auch nur im April und im Mai gut gewesen und vorher ist es ähnliches Gerumpel gewesen wie jetzt. Und wenn man so die Statistiken anguckt, mit wie viel Abschluss werden kreiert, wie viele Chancen, ist man eigentlich überall ein bisschen besser. Das Einzige, was überhaupt nicht gut ist, ist einfach die Effizienz am Schluss. Also offensiv sind sie sehr schwach, läuft aus diesen Chancen, kommt viel zu wenig raus. Und dann finde ich aber auch, man muss eigentlich nicht gerade den Trainer spicken, weil er ist nicht unbedingt Schuld, dass jetzt ein Stürmer das Goal nicht trifft. Natürlich ist der Mann ja vielleicht jetzt als Linksverteidiger nicht gerade der ideale Offensivcoach. Und er muss sich dann sicher auch den Messer lassen im nächsten Jahr. Aber ich finde es richtig, dass man jetzt die ganzen Rufen, die es da von außen immer gibt, hey, man muss den Trainer wechseln, die spielen nicht mehr so gut wie im Frühling, dass man das eigentlich nicht gehört hat in der Führungsetage.
Stefan, wie siehst du?
Also ich finde, der Köbi hat etwas extrem Wichtiges gesagt, wo man unbedingt muss in die Beurteilung von der ersten Saisonhälfte vom FCB mit einbeziehen. Sie haben auch letzte Saison eigentlich nur am Schluss, so ab Mitte März, wirklich wahnsinnig gut gespielt. Und irgendwie ist es einfach logischerweise der letzte Eindruck, der aus der letzten Saison haftet geblieben ist, dass eigentlich quasi gefühlt jedem Match der FCB, angeführt vom Cerdan Jaciri, die ganze Konkurrenz in Grund und Boden gespielt hat. Und alles, was vorher war, was auch ein bisschen zäh und geknurrt war, ist irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und darum sind wahrscheinlich einfach auch die Erwartungen von den Fans und die Erwartungen grund allgemein an FC Basel in dieser Saison ein bisschen zu hoch gewesen. Also sie haben wahrscheinlich tatsächlich über das Verhältnis gelebt, ein bisschen letzte Saison und sind jetzt wieder eher so ein bisschen in die Normalität gekommen. Ich will damit nicht sagen, dass die Klassierung und der Rückstand, den sie jetzt haben, soll normal sein, aber ich sehe es eher so, dass der FCB wahrscheinlich jetzt in diesem Herbst auch ein bisschen den Schaden in Grenzen hat können behalten. Man muss auch berücksichtigen, dass im Vergleich zur letzten Saison, sie haben jetzt da viele Europacup-Spiele gehabt, wo natürlich auch Kräfte sehr gewesen sind. Sie haben irgendeinem Vorbehalten, glaube ich, 30 oder noch mehr Match gehabt. Und dann kann man sagen, dass das, was letzte Saison war, der Steigerungslauf, wo dann der Jaciri gekommen ist, das war so wie eine Flitterwoche gewesen. Jetzt ist man das mal in dieser Saison ist quasi ein der Alltag eingekehrt, wo es dann halt ein bisschen mühsamer wird. Also, ich finde, sie haben sich gar nicht unter den gegebenen Umständen und den Rahmenbedingungen, die sie vorgefunden haben, jetzt den Herbst, haben sie sich in eine recht gute Ausgangsposition für die zweite Saisonhälfte reingeschoben, finde ich. Also ich sehe es jetzt nicht so negativ, wie es jetzt vielerorts oder vor allem in Basel auch bewertet wird.
Mhm. Und trotzdem gibt's noch ein Thema, wo man schon auffällig ist, aber die Abhängigkeit vom Shaqiri. Jetzt hat er in der Liga 50% auf allen Goals ist er beteiligt. Das ist viel zu hoch. Also die Gegner haben sich auch darauf eingestellt. Man wird jetzt ein bisschen härter tragen, wie auch schon letztes Jahr. Ich glaube, ohne Shaqiri Scorerpunkt haben sie nur in Luzern gewonnen. Sonst, ich glaube, nur drei weitere Unentschieden geholt. Es ist schon sehr auffällig. Und wenn es ihm nicht läuft, dann läuft es auch dem Rest vom Team nicht. Und das ist auch ein Punkt, wo man in den Griff kriegen muss, wenn man irgendwie Meister wird, dass man dort Last auf ein bisschen breitere Schultern statt nur die auch schon breiten Schultern vom Cerdan verteilt.
Aber immerhin kann man dort wirklich eine Aufmerksamkeitstendenz anschauen, weil eben, du hast das Spiel Luzern angesprochen, dort ist der Shaqiri inexistent, der Penalty verschossen und trotzdem hat man gewonnen. Das ist schon mal sicher eine Steigerung. Dann, was ich mich noch gefragt habe, wenn man das Kader anschaut, fehlt einfach auch ein guter Stürmer.
Der fehlt, also man hat das Gefühl gehabt, der Moritz Broschinski ist der gute Stürmer, wo der Kevin Carlos vorher war, wobei er auch nicht immer gespielt hat, der Kevin Carlos, aber er hätte dann wollen gehen, man hätte ihn können mit Gewinn verkaufen und dann hat man den Broschinski geholt aus Bochum für fast 2 Millionen. Und der Transfer hat überhaupt nicht gestochen bis jetzt, also er ist technisch hat er Probleme, ob das dann an Nervosität liegt oder irgendwie, weil er in der Negativspirale ist oder ob ihm das grundsätzlich fehlt, sei dahingestellt, aber er hat jetzt 1 Goal in der Liga in der gesamte Hinrunde, das ist natürlich zu wenig. Das gleiche gilt für Dajeti, auch zu wenig. Und darum wird jetzt da im Winter etwas passieren. Das hat der Sportchef Dani Stucki im Gespräch mit uns auch schon angekündigt. Und was auch noch wird passieren, ist, dass wahrscheinlich auch der Philipp Ottele oder sogar auch der Benny Traoré auch noch den Wechsel, den sie im Sommer jetzt nicht gemacht haben, aus unterschiedlichen Gründen, jetzt im Winter könnten machen, wenn das entsprechende Angebot kommt. Also da passiert einiges in der Offensive. Man holt dann natürlich wieder Ersatz und dann ist die Frage, wie funktioniert das sofort, weil das muss ja dann ab 18. Januar sofort funktionieren. Auch davon wird abhängen, ob der FCB seinen Titel kann verteidigen oder nicht.
Eben, das ist natürlich, da sieht man auch wieder ein bisschen, vielleicht auch Differenzen, die so die gewissen Clips haben. Eben der FCB, wenn sie jetzt den Schaden können, in Grenzen halten, 8 Punkte sind es auf der FC Thun im Moment, auf dem 4. Rang zwischen denen, zwischen St. Gallen und Basel ist ja noch der FC Lugano, also auf dem 4. Rang. Der FCB kann dann ja reagieren, indem man vielleicht doch einen oder anderen Transfer macht. Ich nehme jetzt an, Thun, St. Gallen wird wahrscheinlich weniger passieren, oder? Kriege ich. St. Gallen wird jetzt nicht noch irgendeinen Top-Stürmer geholt, nehme ich an.
Das finde ich jetzt relativ offen, weil zum einen weiss man, also sage ich jetzt einfach ein, weiss man nicht, was mit dem Vladi passiert. Der hat man von Lugano ausgelehnt. Ist durchaus auch möglich, dass man die Leihe wieder beendet, weil er nicht angekommen ist. Für den Broschinski hat man sich ja damals mal auch interessiert, er war da das Preisschild zu hoch gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass man schon punktuell nochmal etwas macht im Sturm. Denis Siri hat sich noch schwer verletzt, Kreuzbandriss, dass man für ihn vielleicht noch etwas macht, wobei der Betim Fasli dann irgendwann könnte zurückkommen. Ist völlig offen. Der Maas hat aber gesagt, er will eigentlich nicht viel verändern, weil er einfach spürt, dass das Team funktioniert. Wenn ich noch würde sagen, zu Basel ist es so mehr aus der Ferne, oder es gibt dann so die Tränen oder so etwas Unantastbares. Und wenn man dann halt so einen Mann hat, nichts gegeben, ich finde ihn eigentlich eine gute Figur für den Schweizer Fußball, aber mit so einem hast du die Aura, der hat die Aura nicht, finde ich. Und dann, wenn es dann nicht läuft, dann gäbe es bei, wenn der Trainer die Aura hat, dann würde man vielleicht Kritik irgendwo anders hinlenken und so. Aber bei Basel wird sie dann schnell einmal auf den Trainer gelenkt, weil man vielleicht auch einfach auch das Gefühl hat, das genügt. Der genügt nicht. Allein schon sein Sommerzuzug, wie das hin und her gegangen ist und so. Und irgendwie latent traut man doch einem Mann das irgendwie wie nicht zu, obwohl er vermutlich es können hätte. Und da wird der FC Basel auch in der Rückrunde begleitet, bin ich überzeugt.
Ja, aber ich sehe deinen Punkt, Kriege. Aber ist das nicht ein bisschen etwas, wo der FC Basel so schon seit längerem begleitet? Also wenn man jetzt ein bisschen auf die letzten Jahre zurückschaut, ist es ja irgendwie um den Trainer immer ein bisschen unruhig gewesen und ja auch letztes Jahr beim Fabio Celestini auch. Also ist irgendwie so ein bisschen, wo die Rückrunde am Laufen war, ist doch irgendwie auch mal irgendwie so das Thema gewesen, er steht kurz vor der Entlassung und dann haben sie angefangen zu gewinnen und sind sogar schlussendlich noch Meister geworden und der Trainer ist aber gleich immer ein bisschen in der Kritik gewesen und man hat sich dann schlussendlich auch nicht können auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Also ich glaube, das muss nicht unbedingt jetzt ein Nachteil sein für den FCB. Aber bin auch überzeugt, dass es um Leute mit Mann könnte ähnlicher gehen wie Vorgänger von ihm, wie Patrick Kramer oder Alex Frey, oder irgendwie in die Rückrunde gestartet sind und dann nach 3-4 Spielen entlassen worden sind. Also ich glaube, das wird auch in Basel recht entscheidend sein für den Fortlauf der Saison, wie man in die Rückrunde reinkommt.
Wir können vielleicht gerade noch den Grund machen zum anderen Meisterkandidaten, wenn man Anfang der Saison wahrscheinlich gefragt hat, wer nach dem FC Basel sicher BSC Eibe genannt wurde. Die haben jetzt wieder einen Trainer, der vielleicht gerade die Aura hat, wo jetzt da der Christian angesprochen hat, oder mit dem Gerardo Ioane. Aber mit dem Jerry Ioane ist es nicht so, dass es jetzt plötzlich wird laufen. Zuletzt hat man jetzt zweimal hoch verloren, 2-6 gegen GC und 0 gegen Lugano. Das ist ja schon sehr, sehr enttäuschend. Und die frage ich mich langsam, also am Trainer kann sie jetzt nicht mehr liegen. Was sind die Probleme bei IB?
Ja, wenn ich darf übernehmen, also wenn du auf die Tabelle schaust und siehst, dass sie 38 Gegengol haben, dann ist eigentlich klar, was das Problem liegt. Also ich habe jetzt auch im Match gestern, und es ist nicht das erste Mal, wo mir das auffällt, irgendein langer Ball langt bei IB, damit es da gefährlich wird im Berner Strafraum. Also gestern in der Rückwärtsbewegung, dann säckelt vielleicht einer und die anderen schauen ein bisschen zu und also Verteidigung wäre mein erster Punkt und das zweite wäre das, was man jetzt in St. Gallen oder Thun gespürt, dass da irgendein Team ist, das füreinander läuft und kämpft und alles gibt. Das siehst du bei IB viel zu selten, wenn überhaupt. Und das ist der Grund, warum sie mit 29 Punkten und einem durchschnittlichen, also durchschnittlich spielt IB 2-2, das muss man sich eigentlich auch mal geben nach 19 Runden. Das ist absolut nicht meistertauglich. Und ja, interessant auch, dass das unter dem Seoane einfach so weitergeht. Oder zumindest jetzt am Schluss, am Anfang hat es so ausgesehen, als hätte das kurz in den Griff gekriegt. Aber jetzt die letzten Spiele waren fast noch desaströser wie vorher. Und ich glaube, der Punkteschnitt ist jetzt schon schlechter wie der von Contini in dieser Saison.
Aber weißt, die IB hat ja eigentlich immer ein Alibi. Und das ist ja der Vorgänger, der George, der sagt, nicht gut gewesen und hat die Mannschaft nicht vorwärts gebracht. Man hat nicht gesehen, wie auf dem Fußball, dass sie stehen. Und so. Und das Alibi hat sich jetzt noch durchgezogen. Und ich weiss nicht, wie weit dass sich denn das im Frühling noch wird durchziehen. Ich glaube, genau bei IB, wenn wir mal als Spieler an der eigenen Nase nehmen und nochmal neu justieren, was will ich da in dem Verein, für was steht der Verein, bin ich da überhaupt am richtigen Ort? Und da habe ich manchmal halt bei IB schon das Gefühl, dass das nicht stimmt.
Bei IB finde ich auch spannend, du hast es vorhin angesprochen, Köbi, im Schnitt spielt jetzt 2-2, also 2 Gegengol pro Spiel, das ist unglaublich. Und die Innenverteidigung, finde ich dort schon eigentlich ein bisschen Fragezeichen. Der Sucru funktioniert bis jetzt zumindest nicht. Und sonst sind es Loris Benitro, Sandro Lauper und Gregor Wüttrich. Ich sage jetzt mal, die sind alle eher meiner Generation. Jungs sind es nicht mehr für Fußballer. Also ich habe dort schon die Fragezeichen, hat es dort auch eine Qualitätsfrage und man will das irgendwie nicht eingestehen. Könnte es auch mit dem zu tun, Stefan?
Absolut. Also, sorry, dass ich gerade triggert. Absolut. Also wenn ich jetzt gerade der Wüttrich, ich habe ihn in Österreich nicht gross gesehen, aber in dieser Saison hat ihn irgendwie als Verstärkung, als Abwehrchef fast schon präsentiert. Nachher ist er verletzt und jetzt läuft er eigentlich seit Wochen jedem Gegner hinterher. Also das Gleiche ist beim Benito. Der Benito ist zwar wahrscheinlich wichtig fürs Team, er hat den Vertrag nochmal verlängert, aber ob er jetzt sportlich wirklich vorangeht, da sehe ich dann doch zu viel verlorene Zweikämpfe vor diesen Gegengol. Und das ist dann am Schluss Qualitätsfrage und eine Kaderplanungsfrage, oder? Man hat da wahrscheinlich das Gefühl gehabt, das langt mit dem Wüttrich. Und der Deal ist etwa ähnlich gut aufgegangen wie der von Brozinski beim FCB.
Wenn wir über Verteidigungsprobleme oder die schwache Defensive von IB reden, muss man natürlich auch, also nicht nur jetzt deine Verteidiger nehmen, sondern irgendwie auch das zentrale Mittelfeld, das ja auch überhaupt nicht funktioniert hat. Manchmal hat der Edi Milson Fernandes gespielt, der Ravelesson, der Pecht, der Gigovic und
das letzte Lauper sogar auch noch dort.
Genau, das ist er hat dann so ein halbes Mittelfeld und Dreierabwehr gespielt oder Fünferabwehr. Also dort kann man sich auch fragen, ja, ist wirklich eine Frage von der Qualität oder stimmt irgendwie gerade die Zusammensetzung nicht oder die Ausrichtung. Aber dort habe ich so wie, hätte ich jetzt als IB-Fan noch ein bisschen die Hoffnung, dass ein Trainer Ioane vielleicht da noch irgendetwas anbeugen kann. Man sagt ja immer, und die Aussage ist sicher nicht falsch, wenn in der Offensive Qualität fehlt, kannst du es nicht auffangen mit dem Team, mit der Taktik oder mit dem Kollektiv. Aber du kannst eine gute Defensive bilden, auch mit nicht so qualitativ guten Spielern. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was der Gerardo Seoane da anbringt. Jetzt auch in den vielleicht 2-3 Wochen, die ihm bleiben, zum Trainieren, bevor die Rückrunde kommt. Darf ich nicht vergessen, er ist gekommen und sie haben natürlich im 3-Tages-Rhythmus eigentlich gespielt gehabt. Dann ist es natürlich eh schwierig für einen Trainer, da irgendwelche Defizite aufzuarbeiten und Sachen zu justieren. Und ja, also der Seoane ist ja ein Trainer, der schon bewiesen hat, dass er das kann, dass er kann etwas stabilisieren kann. Und darum habe ich das Gefühl, die Defizite lohnt sich beheben bei IB, weil auch wenn das vielleicht nicht Top-Leute sind in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld, sie sind doch nicht so schlecht, dass man da nicht irgendwie das könnte korrigieren und im Kollektiv auffangen. Also dort, ich glaube, dort dürfen wir von IB in der zweiten Saisonhälfte sicher besseres erwarten als jetzt in den letzten Wochen.
Und wenn wir quasi weitergehen in der Tabelle und einfach so ein bisschen Stiefel für Stiefel runtergehen, kommen wir zum 6. Platz, das ist Sio. Und eigentlich normalerweise ein Chaosverein, momentan gar nicht. Aber mit dem 7. Rang, dort haben wir momentan einen Chaosverein, glaube ich, in der Schweiz, den FC Zürich. Stefan, ich habe am Anfang gesagt, du bist der FCZ-Kenner. Vielleicht kannst du mal erklären, was ist eigentlich genau beim FCZ im Moment los. Miloš Malenović ist jetzt weg als Sportchef. Ist es jetzt wieder ruhig dort in Zürich?
Ja, es wird jetzt sicher ruhiger werden, ja. Das ist ein wichtiger Schritt, dass der Miloš Malenović nicht mehr Sportchef ist, also ganz aus dem Verein draussen ist. Er ist sicher nicht das einzige Problem gewesen. Oder seine Person an sich ist nicht das einzige Problem gewesen. Er hat natürlich auch Fehler gemacht in der Mannschaft, Zusammenstellung, aber es wird auch da wieder, das ist, wie ich es zusammen mit dem FC Thun gesagt habe, ist natürlich der FC Zürich ist natürlich die Antithese dazu, und das seit 2-3 Jahren, einfach permanente Unruhe ist, permanentes Drama, permanentes Gezetere, und das wird sicher ein Stück weit besser sein. Und aber es ist nicht nur die Unruhe im Club, die zu den schlechten Leistungen führt, sondern auch irgendwie, ja, die Zusammenstellung vom Kader, eine junge Mannschaft mit vielen, vielen eigenen, was ja löblich ist, aber die nicht eigenen, die dann dazu geholt worden sind, die dem Ganzen sollte Stabilität geben, die sind natürlich dann eben auch nicht gut gewesen. Das ist natürlich der Kritikpunkt an Malenović, dass einfach Zuzüge nicht funktioniert haben, oder die meisten nicht. Also ja, es wird besser werden wahrscheinlich, weil es ruhiger wird, aber es ist auch so, dass man ehrlich gesagt muss sagen, das aktuelle Kader hat nicht die Qualität, wo sich der FCZ eigentlich den Anspruch gibt, nämlich er will ein Top 3, Top 4 Club sein.
Die Ansprüche sind definitiv höher. Christian, wie schaust du Richtung Zürich? Was hast du da für Gedanken, wenn du das mitverfolgst?
Ich habe noch eine Frage an Steff, und zwar hat sich das für mich nie erschlüsselt. Warum hat man denn, also gibt es da eine offizielle Begründung, dass man ihn noch hat auf Mandatsbasis behalten wollte? Steff, weißt du das?
Nein, das weiß ich nicht. Also ich kann das nur mir irgendwie erklären, dass es irgendwelche juristisches Geplänkel war oder irgendein juristischer Kniff von Seiten vom Verein, dass man nicht hat wollen, dass man ihm quasi wie ein Angebot gemacht hat, um der Entlassung, also nicht eine Entlassung müssen aussprechen, sondern eigentlich wie in eine andere Funktion oder in eine andere Rolle angeboten hat. Und natürlich, also es ist klar, man hat natürlich einfach darauf spekuliert, dass er dann von sich ausgeht und die Nicht-Einigung, die man dann kommuniziert hat nach dem Match in Thun, ja, dass man die eigentlich in die aktive Rolle gedrängt hat, wird irgendwie auf arbeitsrechtlicher Ebene etwas gewesen sein.
Aber für mich ist natürlich Zürich, ich habe das Gefühl, St. Gallen, also ich tue jetzt mal vor allem nochmal aus Optik St. Gallen, also die haben zweimal gegen die gespielt und da hat Zürich zwei von mir aus gesehen richtig gute Match gehabt. Da hat man den Malenović-Einfluss oder den schlechten Einfluss nicht gesehen. Oder vielleicht hat es so ein bisschen jetzt erst recht Effekt gehabt. Grundsätzlich finde ich halt aus der Ferne, es ist ein Chaos-Club. Also der FC Zürich ist da in den zwei Jahren, glaube ich, in zwei Monaten oder zweieinhalb Jahren, wie viel das denn gewesen sind, ist da wirklich etwas reingeschlittert, wo man wollen, nur noch mit der harten Landung von einer Training hat können aufhalten. Ich glaube, Zürich wird in der zweiten Jahreshälfte auch eine bessere Rolle spielen mit dem Hedigo an der Seitenlinie und vor allem, wenn dann die so wichtige Ruhe im Verein soll einkehren. Nur wissen wir ja selber auch, es ist auch ein Präsident, der dort am Ruder, der vielleicht auch nicht mehr so lange Präsident sein wird und er ist auch nicht gerade der unnervöseste Mensch auf deren Erde.
Ja, das ist wahrscheinlich so wie Mancillo Canepa, oder? Ja, wir kommen jetzt noch mal eins weiter zum FC Luzern. Da kann ich wahrscheinlich etwas über Auskunft geben. Vielleicht so ein eine allgemeine Frage dort rum. Jakob, du hast jetzt zum Beispiel gerade erlebt, letzte Woche, wo der FCB auswärts Luzern gespielt hat. Und es hat schon recht Unruhe gegeben rund um den FCL. Hat dich das jetzt von außen gesehen überrascht, dass das schon schnell dann auch auf Mario Frick gegangen ist, auf den Trainer?
Ja, es geht, also überrascht nicht, weil es geht ja immer auf den Trainer und ich weiß ja nicht, wie gross die Unruhe wirklich war, weil auch in Luzern, ähnlich wie in Basel, ist eigentlich die Vereinsführung, hat es, glaube ich, Personalie Frick, wenn ich das richtig verfolgt habe, aus der Ferne nicht diskutiert oder es hat kein Endspiel gegeben für ihn oder so und trotzdem ist natürlich das, was in Luzern gelaufen ist im Vergleich zur letzten Saison, wo man es ja noch knapp in Top 6 geschafft hat, mit der Saison nicht ganz so gut. Also auch der ganze Jugendwahn ist wie ein bisschen vorbei. Ich glaube, in der Statistik ist jetzt St. Gallen ganz vorne die Saison in der SFL-Nachwuchstrophy. Und Luzern, ja, hat zu kämpfen. Nach der Anfangseuphorie haben jetzt viele von diesen jungen Stammspielern so ihre ersten Leistungsstellen. Und dann ist man dort, wo man ist, Platz 8. Aber du kannst das sicher besser beurteilen, von ganz nach.
Ja, also du hast sicher einen Punkt. Also ich meine, der ganz grosse Jahrgang beim FC Luzern ist der 2003er Jahrgang. Die sind jetzt alle 22. Von denen sind auch zuletzt 5 von 6 Stammspieler gewesen, also jetzt in den letzten paar Runden zumindest. Aber viele davon haben einfach stagniert. Also Ottiger, Villiger, die sind maximal Superliga-tauglich im Moment. Die sind momentan einfach der Schritt, wo man ihnen vielleicht zutraut, haben es noch nicht gemacht. Pascal Lorenz ist ein okay, ein Superliga-Goalie, aber jetzt auch noch nicht der Beste der Liga, jetzt auch nicht eine extrem gute Quote. Und eigentlich der einzige von dem 2003er Jahrgang, der überzeugt ist, der Tyrone Owusu, der inzwischen auch sogar im letzten Match das erste Mal das Captain-Bänder getreten hat, der wirklich ein Leader geworden ist und wirklich ein sehr guter Achter ist. Aber man sieht dort dann einfach, dass der Schritt, den man vielleicht ihnen zutraut hat, jetzt noch nicht gekommen ist. Und ein paar ganz junge hat es, aber wie zum Beispiel Lucas Ferreira, der übrigens nicht in die Trophy spielt, weil er momentan noch kein Schweizer Pass hat, aber ist natürlich gleich einer vom eigenen Nachwuchs, portugiesischer U-Nationalspieler. Und der hat zum Beispiel auch gut funktioniert. Genauso wie auch die neuen AB, die Giusto und auch von Moos, die funktionieren soweit. Was aber auffällig ist, ist, dass irgendwie also auf der Bank sind extrem viele, die eigentlich gar nicht mal so jung wären, die eigentlich das Team mit müssten anführen. Und schlussendlich sagt der Mario Frick, es fehlen Persönlichkeiten im Team und er hat nur 2 Leader mit dem Pius Dorn und Stefan Knežević. Und draussen hat es 5 weitere, die 28 wären, aber die spielen halt einfach keine Rolle. Und das ist dort schon ein bisschen schwierige Situation. Darum ist es, glaube ich, jetzt schon auch wichtig gewesen, dass dann die Punkte geholt haben jetzt im letzten Spiel gegen Lausanne. Weil vorher hat das schon ein bisschen Unruhe gewesen.
Aber was hast du das Gefühl, sind sie gar nicht so viel unter Wert klassiert im Moment? Ich frage das, weil ich weiss noch, wo die Saison letztes Jahr, also vor anderthalb Jahren ist es jetzt schon her, angefangen hat, da haben wir irgendwie in einer Sitzung da bei uns im Sport gehört, ja, Luzern wird wahrscheinlich gegen den Abstieg müssen spielen. Und dann haben sie ja eine sehr gute Saison gespielt, sind, glaube ich, sogar zwischendurch mal Erster gewesen, sind lange in dieser Spitzengruppe gewesen, ist das eher sind sie überbewertet gewesen und jetzt sind sie quasi ungefähr dort, wo sie gehören, nämlich so ein bisschen das hintere Mittelfeld? Oder ist es wirklich, kommen sie nicht auf das Potenzial oder können sie das Potenzial nicht abrufen?
Ich glaube, die Antwort ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also es stimmt, also dort haben wir das Anfang der Saison extrem befürchtet gehabt, eben vor mit der letzten Saison eigentlich. Auch weil dort Arden ja schon gegangen ist, wo das Team gedreht hat. Max Meyer ist damals, glaube ich, noch gegangen. Und noch weitere, es sind etwa 4-5 Stammspieler gleichzeitig gegangen. Man hat sich das Gefühl gehabt, okay, wie kann das funktionieren? Das ist jetzt in dem Fall ein bisschen weniger krass gewesen, obwohl man natürlich mit dem Stankovic wieder einen Überspieler verloren hat, der wieder bei Brügge durchsteht und Champions League gespielt. Aber sonst hat man eigentlich gerade auch zum Beispiel den Abgang von Donald Rudani mit Matteo Di Giusto Mias ersetzt. Also man hätte den Abgang besser können ersetzen, und man hat halt wie das Gefühl gehabt, hey, die Jungen, die haben ja jetzt bewiesen auf dem Niveau, dass sie es können. Also hat man halt wie auch vielleicht erwartet, dass noch ein Schritt mehr kommt. Ich glaube, im Endeffekt ist es, also jetzt steht man auf dem 8. Rang, wahrscheinlich ist man irgendwo dort rum. Also ich sage, zwischen Platz 6, vielleicht 5 bis Platz 9, so in diesem Rahmen innen befindet man sich. Wenn man auch die anderen Clubs anschaut, wahrscheinlich ist das Kader ähnlich gut wie das von Sion oder das von Lausanne. Also es ist so in dem Range innen. Aber natürlich, irgendwie haben dann die Leute schon auch höhere Erwartungen. Und was man schon muss sagen, man ist schon gut in die Saison gestartet. Und darum ist dann auch die Unruhe gekommen, wenn man dann wirklich, ich glaube, in 11 Spielen noch eins eingeholt hat. Übrigens ein 6-0 gegen GC, aber abgesehen davon einfach nicht mehr. Und dann hat es natürlich, und dazu auch noch eine miserable Heimbilanz, wo man wirklich, ausser dem Sieg gegen GC und einem 5-0 gegen IB noch im Frühling, hat man seit dem Februar kein Heimspiel mehr gewonnen. Also ist eigentlich eine völlig absurde Statistik. Und das hat natürlich dann schon zu einer Unruhe gesorgt. Aber wahrscheinlich gehört man dort hin, wo man jetzt ungefähr ist. Man hat jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um irgendwelche absolute Topspieler zu holen. Und ich bin auch bei Matteo Di Giusto schon überrascht gewesen, dass du überhaupt auf Luzern kommst und nicht, wenn nicht irgendwie zum FCZ oder IB oder Basel oder sonst irgendwo, wo mehr gezahlt wird werden. Ja, dann würde ich sagen, können wir vielleicht noch so ein bisschen einfach kurz ein Auge rühren auf die hinteren Clubs. Gibt es nicht etwas, was euch am meisten überrascht? Oder ist es dann halt doch, also jetzt vielleicht Lausanne-Servette auf 19, okay, aber jetzt GC 11 und Winterthur 12 eigentlich wie erwartet, oder?
Ja, für mich schon, ja. Also Winterthur, ja, es ist ja klar, also der FC Winterthur geht ja, seit sie aufgestiegen sind, immer in die Saison als eigentlich erster Abstiegskandidat. Und sie sind dann auch meistens hinein gsi, ausser in dieser Saison mit dem Patrick Kramen, wo sie sogar in die Finalrunde gekommen sind. Also, das hat ja irgendwie jeden erwartet. Und bei GC ist es auch so, dass wenn man die Mannschaft anschaut, dann ist das eher eine Mannschaft für die Untertabelle als für die Ober. Und innerhalb von dem relativ, oder leistungsmässig relativ breiten Mittelfeld sind sie halt irgendwie ein bisschen am Schluss. Und es sieht jetzt so ein bisschen aus wie, Man ist sehr enttäuscht, weil im Verlauf des Herbst so ein bisschen wie sich eine Meinung verfestigt hat überall, dass GC jetzt plötzlich wahnsinnig viel besser sollte sein als letztes Jahr. Ich habe immer so ein das Gefühl, das war so Ende September, Anfang Oktober, rund um den Derby-Sieg gegen den FCZ, das 3-0, wo ja wirklich ein guter Marsch war, hat irgendwie plötzlich angefangen, ja, jetzt ist GC wahnsinnig gut, sie haben jetzt viel bessere Trainer, sie haben eine bessere Mannschaft, es läuft alles viel besser, man ist auf Kurs, jetzt kommt es langsam wieder. Und das ist völlig irgendwie, dann ist die Schublade gezogen gewesen und die Meinung haben irgendwie all mitgetragen. Aber eigentlich muss man sagen, nein, die Qualität der Mannschaft ist nicht besser wie letztes Jahr. Der Punkteschnitt ist gleich schlecht wie letztes Jahr. Sie sind auch in dieser Saison nie auf einem einstelligen Tabellenplatz gewesen. Also, sie sind wirklich, für mich ist GC irgendwie wie so ein bisschen konsolidiert als Nummer 11 von dieser Liga.
Also wäre es wieder mal Barrage. Momentan würde es wieder noch aussehen, dass Barrage GC Aarau wäre. Hat es doch nicht vor allzu langer Zeit auch schon gegeben. Christian, du bist ja auch einer, der bei GC immer ein bisschen genauer anschaut, soviel ich weiss. Wie beobachtest du das, was dort momentan abgeht? Ist GC wirklich ein Schritt vorwärts gekommen oder ist man doch einfach genau gleich weit wie in den letzten beiden Saison, wo man eben jeweils als Elfter eingelaufen ist?
Also ehrlich gesagt schaue ich schon lange nicht mehr so genau auf GC aus, und sie sind Gegner vom FCSG. Ist das schwierig zu beurteilen von außen? Ich habe gestern im letzten und auch wieder einmal mehr das Gefühl gehabt, es ist trostlos in dem letzten Grund und irgendwie auch geht's probiert da mit Jungen zu arbeiten, ist irgendwie auch ein Farmteam aus dem, und probiert da irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Ich bin ein bisschen mit Stefan. Ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich wahnsinnig viel besser sind wie letztes Jahr. Was mir einfach auffällt, und das ist jetzt fußballerweise, wo ich nicht neu erfinden muss, wenn du halt hinten bist und dann bist du grundsätzlich, also du könntest jetzt zum Beispiel gestern einen Punkt holen, aber wenn du halt dann hinten bist, verlierst du so ein Match. Und vor allem beim FC Winterthur ist mir das eigentlich so ein bisschen noch mehr aufgefallen. Die haben zum Teil gerne so schlecht geshootet und erinnere mich jetzt gerade an den Match gegen den FC Basel. Wo der FC Basel eigentlich nicht weiss, wie sie den Match gewinnen. Aber ja, wenn es dann halt nicht läuft, dann bist du eben nicht umsonst dorthin. Weil dann halt vielleicht auch die ein, zwei Leaderfiguren, die genau in so einem Match dann eben noch aus dem Dreck ziehen können, eben nicht um sind. Ja, für mich ist das noch schwierig zu beurteilen. Ich glaube auch, man muss dem Alain Sutter noch ein bisschen Zeit geben, um zum Beispiel Einschlüsse zu beurteilen. In St. Gallen hat er im Verbund mit dem Peter Zeidler funktioniert. In BGC hat er, glaube ich, mehr so ein bisschen, ist er wirklich der Entscheidungsbevollmächtigte. Muss man schauen, wie das dort rauskommt. Für mich aber auch ganz klar Barrage-Kandidat. Ich nicht.
Dann haben wir jetzt ja recht viel also über die einzelnen Clips geredet. Ich würde gerne noch kurz mit euch schauen auf das, was euch vielleicht am meisten begeistert hat. Bevor wir jetzt vielleicht noch einen Ausblick auf den Frühling machen. Köbi, mit dir angefangen, was hat dich am meisten begeistert jetzt in dieser Vorrunde? Wir müssen ja nicht immer noch schlechte suchen in der Super League, oder?
Mich begeistert die Liga eigentlich schon seit langem und das hat sich in dieser Liga, in dieser Halbrunde jetzt auch wieder gezeigt, ist einfach die Unberechenbarkeit. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das, also wenn ich so eine 6-2 GC in Bern sehe und so, dann ich würde sagen, dass mich das begeistert, aber das ist schon eine Geschichte, die ich dann gern erzählen und mich gern darum kümmern. Von dem her würde ich sagen, mich begeistert die Unberechenbarkeit.
Ja, das kennt man auch vielleicht zum Beispiel aus der deutschen Bundesliga auch anders, oder? Also da kann alles passieren. Kriege, was ist das, was dich am meisten begeistert?
Ja, eben, ich bin so ein bisschen verfecht auf dem, man sagt eben immer die Qualität von dieser Liga und so. Und dann, wenn man so ein bisschen schaut, wie klein das die Liga dann grundsätzlich ist, oder wir sind weit weg von der Top 5 und dann gibt es die Leute, die nur englische Premier League schauen und die anderen Serie A und. Und ich finde, es gibt so viel Geschichte in dieser Super League. Für die klein, das ist jetzt wirklich so ein bisschen primitiv, von vielen Leuten Hüdle Liga, wenn ich sie einfach nicht finde. Ich finde, das ist unser Metier und da sind wir daheim und ich finde, jeder Match liefert Geschichten und hat Figuren, da tummeln sich Figuren, wie auch wieder in dem halben Jahr gesehen, wo so viele Geschichten hergehen und das ist für mich so ein bisschen das, was ich lässt finde und darum auch gerne die Arbeit mache, die ich habe, weil es einfach Trigger hat und immer wieder herausfordernd ist.
Es gibt immer etwas zu erzählen, das wissen wir Fußballjournalisten definitiv alle hier in der Runde. Stefan, was ist das, was dich begeistert?
Ich bin jetzt furchtbar langweilig und komme eigentlich mit dem Gleichen. Ja, es ist irgendwie es ist immer ein bisschen, auch eine Überraschung drin, jetzt rein sportlich. Man kann wie ganz vieles nicht voraussehen in dieser Liga. Und ich kann jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen mit anderen Gründen anreichen. Es ist eine kleine Liga verhältnismäßig mit 12 Mannschaften. Das heisst auch, dass ganz viele Mannschaften haben eigentlich die Chance, sich für Europa Cup zu qualifizieren. Man kann mit der Siegesserie oder mit der Niederlagsserie kommt man irgendwie vom Kampf um einen Europa Cup Platz, ist man schon fast im Abstiegssumpf drinnen. Und das macht es irgendwie extrem, extrem spannend und unterhaltsam. Und das führt natürlich auch dazu, dass bei fast allen Clubs immer ein Nervenspiel ist und ein bisschen Unruhe ist, zumindest was die sportliche Ausgangslage anbelangt. Das macht es natürlich für den Fan und für die Öffentlichkeit und für die Medien interessant. Und das finde ich das Gute an dieser Liga. Und ich bin jetzt auch ganz beim Krieg. Natürlich ist es qualitativ keine super Liga, wenn man es vergleicht mit England, Spanien, Italien, Deutschland, mit diesen grossen Ligen. Aber das muss es ja auch nicht sein. Also wir haben ja nicht den Anspruch und auch nicht die Hoffnung, dass die Schweizer Liga irgendwann mal auf dem, auf dem Niveau, auf dem Level sich kann bewegen. Und ob man dann irgendwie das Nummer 10, das Nummer 20 ist, wenn man ein Ranking macht für Europa, das kommt dann nicht darauf an. Also dann muss ich sagen, dann gehen wir einfach auf den Unterhaltungswert, den die Liga bietet. Und die bietet sie vom ersten Tag an bis zum letzten. Und das finde ich super. Und noch eine ganz persönliche Meinung oder Begründung, wenn du mich gefragt hast, was mich begeistert. Ja, ich gebe es zu, der letzte Freitag Training vom FC Zürich und Miloš Malinović ist für mich wie für Tausende von FCZ-Fans ein Freudentag gewesen, eine Befreiung und eine Hoffnung schon immer, dass es mit dem FCZ nicht nur sportlich, sondern vor allem auch atmosphärisch wieder aufwärts geht.
Steff, muss ich eben sagen, ich würde eben, das regt mich eben auf, die Diskussion von dieser Qualität. Ich finde ja immer, die das finden, die Viertelliga und so, dann finden die immer so, dann bewegen die euch nicht in dieser Liga, aber dann schauen sie auch nicht. Dann bleiben die bei eurer Premier League, wo ihr so nah ist, und bei eurer Bundesliga, wo ihr so nah ist. Ich finde das immer so, es ist ja ein feiner Entscheid. Und darum, die Diskussion, eben, wenn denn Basel und IB jetzt so schlecht sind, dann ist schon die Liga nicht gut. Also, sorry, die teile ich einfach nicht.
Vielleicht muss ich einfach sagen, der Fußball in der Liga ist nicht gut, aber die Liga ist natürlich Weltklasse.
Ja, das ist ja natürlich schon so, oder? Ich meine, ich finde es extrem cool, dass einfach alles kann passieren in dieser Liga, oder? Also, Thun hätte man vielleicht Anfang der Saison als Absteiger tippen können, weil wir wahrscheinlich nicht der Einzige waren und jetzt sind die momentan erst und spielen grossartigen Fußball. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, es ist alles einfach extrem nah zusammen. Und wenn du dann eben Top-Ligen anschaust, ja, Bayern München wird nie in einen Abstiegskampf kommen, egal was passiert. Und das ist halt in der Schweiz möglich und ich finde das auch recht cool. Und jetzt würde ich gerne noch von euch zum Abschluss, weil ihr wisst, ich tue gerne manchmal so ein bisschen euch noch Tipps fragen und so. Und jetzt würde ich schon gerne, weil wir haben das vor einem Jahr sicher auch gemacht, wo wir ein bisschen, dort war schon gefühlt, dass jeder Meister werden kann, weil einfach niemand will erst sein. Jetzt haben wir jemanden, der erst sein will, aber ob die wirklich Meister werden, ist die gleiche Frage. Darum die Meistertipps von euch. Kevin, willst du anfangen?
Ich habe das letztes Jahr so gesagt, Lugano, und das Jahr ziehen die Tour.
Das ist tatsächlich letztes Jahr Lugano gesagt. He? Ich habe auch Lugano gesagt, aber ich würde jetzt heute nicht mehr mitgehen. Ich würde, glaube ich, Thun sagen. Aber, Krigi, was sagst du, St. Gallen?
Bei mir ist es einfach so, es ist so, die Tipps, das ist ja wie wenn ich würde sagen, in einer Stunde gewinnt FC St. Gallen sicher oder so. Das nützt wie nichts, weil es ist am Sonntag einfach nochmal anders. Aber ich sage einfach das, dass der FC St. Gallen Ende der nächsten Saison wird einen Titel holen, ob jetzt Meisterschaft oder Cup, lasse ich offen. Sonst habe ich dann schon das Gefühl, falls sich Basel noch ein bisschen besinnt, dass sie könnten noch die Vorderen abfangen, zumal halt in dieser Finalrunde oder in dieser Meisterrunde, dann schon nochmal, dort musst du dann nochmal in Topform sein, in diesen 5 Matchen. Und dort kannst du dann schon noch zwei, drei Sachen zurechtbiegen.
Das ist natürlich auf jeden Fall so. Stefan, du sagst jetzt, wo der Malinović weg ist, wahrscheinlich FCZ, oder? Wie geht dein Meistertipp aus?
Ich habe vor einem Jahr an gleicher Stelle tatsächlich auf den FCZ tippt, dass man natürlich grandios um die Ohren geflogen ist im Verlauf des Frühlings. Ich bin eigentlich ein bisschen ähnlich wie der Krigi, auch wenn mein Zürcher Herz jetzt das blüht, wenn ich das muss sagen. Nein, ich glaube, der FC Basel wird schlussendlich Meister werden, weil sie irgendwann im Verlauf des Frühlings die Dreifachbelastung nicht mehr werden haben. Gewisse Sachen können auffangen und wahrscheinlich dank der Routine von Shaqiri im entscheidenden Moment in Topform werden sie.
Und eben, ich bleibe dabei bei FC Thun übrigens. Krigi, du hast vorhin schon den Göpp angesprochen. Ich sage, Luzern wird etwa 10. Ja, mal etwa 10. vielleicht 9. Aber sie gewinnen den Göpp, weil so wie es aussieht, könnte es sogar so sein, dass sie bis ins Finale nie gegen einen Superligisten müssten spielen. Und dann würden sie dann im Finale St. Gallen schlagen. Das wäre doch ein Spiel, das wir alle gerne würden sehen, oder Krigi?
Also Finalteilnahme ist immer lässig. Ich glaube einfach, dass sie beim FC St. Gallen das da nicht mehr genügen, weil man da in den letzten Jahren schon zweimal erlebt hat. Zwar mit dem miserablen Auftritt in diesen Finalspielen.
Mhm, genau, so ist es. Ja gut, ich danke ganz, ganz herzlich für eure Diskussion und wünsche euch schöne Weihnachten und ein gutes Neues.
Gleichfalls.
Schöne Weihnachten, danke
euch. Schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten und vielen Dank natürlich auch all denen, die da zugelassen haben, nicht nur in dieser Folge, sondern im ganzen Jahr 2025. Ich danke ganz, ganz, ganz herzlich für die treue Hörerschaft und freue mich mit euch dann aufs neue Jahr. In diesem Jahr kommt nämlich tatsächlich keine Podcast-Folge mehr vom Tribünengeflüster. Die erste Folge dann im neuen Jahr, die gibt es am 5. Januar wieder. Bis dahin wünsche ich ganz, ganz schöne Festtage und eine ganz gute Zeit. Und wenn ihr eben noch weitere Podcasts fan von CA Media, dann findet ihr die wie immer auf cameedia.ch/podcasts. Ganz gute Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.